Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, es ist ein sehr herausfordernder Text. Ja, ich glaube, in der Neues Leben-Übersetzung, da spürt man das gar nicht so sehr. Aber ich hoffe, manchmal heißt es ja, oder es gibt einen Spruch, dass Predigen wie Fisch essen ist. Und ich hoffe nicht, dass euch das Wort in der Kehle stecken bleibt heute. Also so soll es nicht sein. Und das deutet nur darauf, ich will nur darauf hindeuten, dass es ein Text ist. Manche Prediger meinen, es sei ein leichter Text gegenüber den 11 Kapiteln, die wir vorher hatten. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein schwerer Text, auch in der Umsetzung. Ja, der Titel ist Gottes Erbarmen macht den Unterschied im Miteinander. Aber es ist noch mehr. Gottes Erbarmen ist der Schlüssel zu ihm hin und für unser Miteinander. Und es geht eigentlich darum, wie lebt einer, der sich bewusst ist, der gerettet ist, in diesem neuen Leben. Wir haben die wunderschönen Lieder vorhin gehört. Gott ist groß und das sollte uns auch immer wieder auch in unserem Herzen, in unserem Bewusstsein auch sein. Und ja, schauen wir nochmal zurück. Und ich denke, es ist wichtig, wenn ihr geistig, sage ich mal, die ersten 11 Kapitel im Römerbrief so innerlich vor Augen habt, ja, und es wisst, wie es Gott was gekostet hat, dass er sein großartiges, wunderbares Erbarmen für uns geschenkt hat. Er hat die Initiative ergriffen und er hat getan, was nötig war. Und es hat ihn unglaublich viel gekostet. Ich glaube, ich lege euch den Text ans Herz, den heute Nachmittag oder in den nächsten Tagen einfach mal den ganzen Römerbrief durchzulesen, um dieses Erbarmen auch einfach mitzukriegen. Ja, durch. Und das Geschenk, was er uns gegeben hat, ich glaube, manchmal schätzen wir das auch nicht so wert, den Heiligen Geist als Unterpfand. Ja, das ist so etwas Wunderbares, dass wir auch den Sinn haben nach droben, dass unser Denken auch verändert und eigentlich wissen müssten, was uns erwartet, nämlich die Herrlichkeit bei unserem Herrn. Und ja, und Paulus war sich dessen ganz bewusst, ja, wenn er mit dem 12. Kapitel angefangen hätte, dann wären wir wahrscheinlich innerlich zusammengebrochen, weil das bedeutet hätte, oh, was ist das, was wir da alles machen müssen? Ja? Das ist eine riesengroße Anforderung. Menschlich, schwer und fast erdrückend. Ja, und ich denke auch, das ist so. Es sitzen bestimmt auch Leute hier unter uns oder hören zu, die in Krankheitsnot sind, die in Trauer sind und in einer persönlichen Krise stecken. Und da wäre auch der direkte Einstieg, ne, ohne dass man vorher die schönen Lieder gesungen hätte, ja, wie wichtig es ist oder wie schön es ist, dass er uns neues Leben schenkt. Das ist schon ein guter Vorlauf und auch notwendig. Und nicht umsonst beruft sich Paulus auch darauf, dass in dieser Christusbotschaft, die er verkündet, ja, dass es eben eine Gotteskraft ist, die rettet. Und das ermuntert uns und das bewegt uns auch. Ja. Ja, der Textumfang, und ich möchte euch nicht mehr als 2 Verse zumuten, das ist genug. Ja, die 21 Verse, die fliegen so schnell vor einem vorüber wie nichts und man kann kaum zuhören, wenn man nicht ein bisschen drin ist. Manche sind im Luthertext drin und manche in den Neues Leben oder ja. Aber der Stoffumfang wäre eigentlich für ein mehrstündiges Seminar, wenn das überhaupt reicht. Ja. Und ich lege euch, wie gesagt, den ganzen Text nochmal ans Herz, auch Nehmt euch Zeit, darüber nachzudenken, über die Gnade und über die Barmherzigkeit Gottes. Ja, ich lese nochmal die ersten beiden Verse in der Übersetzung, in der Einheitsübersetzung. Normalerweise würde ich die, ich präferiere immer die Elberfelder, ja, weil die meines Erachtens und die Schlachter auch am nächsten auch ist von dem Text, was er aussagen soll. Und ihr werdet wahrscheinlich merken, was in der Neues Leben fehlt eigentlich. Es geht um die Erneuerung in unserem Denken. Ich ermahne euch also, Brüder und Schwestern, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen, als euren geistigen, in anderen Übersetzungen heißt es, euren vernünftigen Gottesdienst. Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen könnt und erkennen, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Manchmal ist es nicht so leicht. Eigentlich in der Bibel liegen so viele Sätze mit dem Willen Gottes. Seid dankbar in allen Dingen, betet alle Zeit, jagt der Heiligung nach. Da weiß man sofort, das ist der Wille Gottes. Aber unser Denken ist eher ein westliches Denken. Ja, stimmt alles. Aber mache ich das auch? Darauf kommt es an. Und ja, und das ist zum Beispiel das, was mir sofort aufgefallen ist, ja, eure Leiber. Also ich weiß jetzt nicht mehr so genau den Textinhalt, aber das fehlt. Das fehlt und das ist der entscheidende Punkt in unserer Hingabe zum Herrn. Mit der Mahnung, unsere Leiber Gott zum Opfer darzubringen, stellt Paulus fest, dass der Opfertod, ja, Christi, gerettet, dass die Geretteten nicht mehr sich selber an, durch den Opfertod nicht mehr sich selber angehören, ja, sondern Gott. Und Paulus nennt das einen vernünftigen Gottesdienst. Logisch, wenn wir gerettet sind, dann ist es logisch, dass wir dem Retter dankbar sind. Wenn er aus dem Wasser zieht, wir wären beinahe ertrunken, dann ist es logisch, dass man dem Retter den umarmt man und sagt, ach, oh, ich bin so froh, dass du da warst. Ja, und er sagt damit, es ist selbstverständlich und folgerichtig, es sei der logische, aus dem erfahrenen Heil zu ziehende, die aus dem erfahrenen Heil zu ziehende Folgerung, dass Christen ihre Leiber, das klingt sehr archaisch, ja, ihren Körper, ja, aber es ist nicht so kräftig, ja, ihre Leiber Gott zur Verfügung stellen. Und das Opfer, auf das Paulus hier hinweist, das bezieht sich schon auf das Alte Testament. Ja, im Alten Testament, das sind keines so beliebtes Kapitel, nicht das dritte Mosebuch, ja, wo es dann losgeht mit dem Brandopfer. Das ist genau das, was Paulus hier meint. Ein Ganzopfer, ganz Hingabe, der Leib hingegeben, das, was in dem Brandopfer als Anbetung sozusagen nach oben geht. Ja, das Brandopfer nennt sich im Hebräischen Ola, ja. Die Israel-Freunde kennen die Olim. Ja? Das ist dieselbe Wurzel, Sprachwurzel. Das heißt hinaufgehen. Allah heißt hinaufgehen. Hat nichts mit dem Gott Allah zu tun. Ja? Aber hinaufgehen und dieses Ola, dieses Brandopfer zum lieblichen Geruch des Herrn, damit er wohlgestimmt wird, damit er dann auch wohlgefallen hat. Ja, die Opfer im dritten Kapitel vom dritten Mose, nicht, die sprechen das aus, dass das Opfer eben von Kopf bis Fuß eben ganz dem Herrn gewidmet wird. Ja, was hat das zu bedeuten? Ja, kommt nicht von ungefähr, dass das Kapitel mit den Opfern im dritten Mose beginnt. Ja. Oftmals wischen wir das weg und sagen, ah ja, das Alte Testament brauchen wir nicht, nur das Neue ist wichtig. Aber es ist ein Triumph. Gott rettet das Volk Israel durch das Wasser hindurch, den Auszug aus dem Land Ägypten. Und sie bauen die Stiftshütte und als sie fertig war, bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Es geht um die Herrlichkeit. Ja, es geht um die Herrlichkeit. Ja, und die Opfer im Alten Testament, die blutigen Opfer, die liefen immer in gleicher Weise ab. Ja, darstellen, und das sollen wir auch, ja. Ich ermahne euch also, Brüder und Schwestern, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, eurer Leiber als wohlgefälliges Opfer darzustellen. Wie begann das? Die Opfertiere wurden vorgeführt, sie wurden begutachtet, wurden festgebunden, die Hand wurde aufgelegt und sie wurden geschlachtet. Das lebendige Opfer wird natürlich nicht geschlachtet, aber es ist eine große Herausforderung, ein lebendiges Opfer zu sein. Ja, und es geht um die Herrlichkeit, ja, auch dieses Opfer. Und das Brandopfer ist eben auch ein Anbetungsopfer, um Gott die Ehre zu geben. Wir haben es auch schön gesungen im Lied. Es war ein wunderschönes Lied, dass wir Gott die Ehre geben. Verkürzt gesagt, das Gesetz, Opfer zu bringen, war Folge des Sündenfalls. Und die ganzen Kapitel, was im Alten Testament da am Anfang passiert, 1. Mose, 2., 3. Mose und so weiter, ist letzten Endes auch das, wo Gott sein Volk hinführt, wieder die Herrlichkeit wenigstens zu erblicken. Ja, das konnte nur am Anfang nur einer, ja, Mose und Aaron, ja, die konnten sich dem Herrn nähern. Opfer ist übrigens auch mit Nahesein verbunden. Ja. Im Neuen Testament, da sagen die Pharisäer Korban, Korban, ja, und das hat was mit Nähe zu tun, ja. Die Wortwurzel ist Nähe, Karov, ja. Und das heißt, ich kann Gott nur nahen, wenn ich ein Opfer habe, ja. Was haben wir? Wir haben unseren Herrn Jesus Christus und da können wir Gott nahen. Deswegen können wir zu ihm beten. Ja, und im Frühjudentum der ehemalige Professor Stuhlmacher, Theologe in Tübingen, hat er in seinem Römerkommentar das so beschrieben: Das Frühjudentum hat sich die Folgen des Sündenfalls aus 1. Mose 3 vorgestellt als Verlust, als Entkleidung und Entfremdung der Herrlichkeit, ja, mit der Adam und Eva bekleidet waren. Und Paulus nimmt es in Römer 3 auf, Römer 3, 21 bis, ja, eigentlich bis 26, aber ich lese mal bis 23. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten Gottes Gerechtigkeit, aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Nicht die Herrlichkeit, keine Herrlichkeit mehr, entkleidet von der Herrlichkeit. Und das hat sich jetzt geändert. Das hat sich in Jesus Christus geändert. Und das Ziel, was wir vor Augen haben sollen, ist die Herrlichkeit. Wir haben eben mehr die Herrlichkeit unserer Umwelt im Blick. Die schönen Wälder hier, die schönen Berge im Süden, die Weite, das weite Meer im Norden und. Aber auch die materielle Herrlichkeit, ja. Häuser, Autos, Kleidung, ja. Und das soll eben nicht so sein. Der neue Mensch hat wieder Anteil an der Schöpfung. Ja, wir haben wieder, weil wir in Christus sind, ja, wir sind am Weinstock wieder, haben wir Anteil an der Herrlichkeit. Die ist aber noch nicht sichtbar. Ja, die ist noch nicht sichtbar. Die ist durch Jesus Christus im inneren Menschen. Ja, wir haben im inneren Menschen schon dieses Unterpfand durch den Heiligen Geist. Und der neue Mensch ist auch nicht mit einem Schlag vorhanden, sondern entsteht erst durch einen Prozess der Erneuerung. Das, was hier im Römer 12 auch gesagt wird. Ja, die Erneuerung ist auf Erkenntnis angelegt. Das lässt sich schön auch im Kolosserbrief auch deutet es an. Deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Und das ist genau der Punkt. Ja. Wir sind Gerettete, aber wir müssen auch noch gerettet werden durch diese Weltzeit hindurch. Und letzten Endes werden wir mit dem Wiederkommen Jesu, wenn wir im Glauben beharren und bewahren, auch gerettet und bekommen eine neue Leiblichkeit. Und dann werden wir offenbar werden in der Herrlichkeit im Herrn. So sagt es auch Kolosser 3. Ja. Die erzielte Erneuerung führt aber zur Erkenntnis von Gott und seinen Wegen, die Adam hatte und die er eingebüßt hat, dadurch, dass er ungehorsam war. Und wir werden nach und nach auch in die Lage versetzt, auch Gottes Willen zu erkennen. Und deswegen klingt auch dieses Ermahnen, eigentlich sollte man sagen, zurufen, ja, ich rufe euch zu, ich lege es euch ans Herz, ja, dass ihr jetzt, wo ihr diese große Barmherzigkeit habt, auch dann Gottes Willen annimmt und eure Hingabe. Es ist nicht mehr der Zeigefinger, den wir schnell rauslesen aus dem Ermahnen, sondern es ist Gottes Barmherzigkeit. Und nun, manche kleinen Wörtchen in der Bibel sind wichtig. Ja? Da steht da, ich ermahne euch nun, oder in manchen Übersetzungen also, das bezieht sich auf die ersten 11 Kapitel. Aufgrund dessen, dass die Erbarmungen Gottes da waren, ermahne ich euch und lege es euch ans Herz, nun ist unsere Hingabe, eure Hingabe auch dran. Aus Dank für Gottes Barmherzigkeit. Gott erwartet totale Hingabe. Ich bin auch erschrocken, als ich in der Vorbereitung dachte ich auch, oh, ja, das ist so eine Herausforderung. Ja. Er erwartet totale Hingabe, ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer, was ihn wohlstimmt. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Das folgt, das ist die Logik, die logische Folge. Ja. Und zugleich eine Veränderung der Gesinnung, die er macht. Wenn wir Bibel lesen, wenn wir bereit sind, wenn wir uns Zeit nehmen, ja, dann werden wir verändert. Wohlgemerkt, die Voraussetzungen sind die Erbarmungen Gottes. Und in diesem Zusammenhang dachte ich auch, ja, wenn wir an den barmherzigen Samariter denken, ja, da wird auch angesprochen, der Gesetzeslehrer fragt den Herrn Jesus, wer ist denn mein Nächster? Und dann erzählt er ihm die Geschichte und wer ist denn jetzt dein Nächster? Wird er zurückgefragt. Der die Barmherzigkeit an ihm übte. Und hieraus können wir schon logisch nachdenken, dann ist Gott auch unser Nächster, weil er die Barmherzigkeit an uns geübt hat. Und durch die Erbarmungen Gottes, das ist eigentlich in der Mehrzahl, die Erbarmungen hat uns viel Erbarmen gezeigt in seiner Geduld, bis wir zum Glauben kamen. Er hat uns schon geliebt, als wir noch Sünder waren. Und dadurch, dass er Jesus Christus für uns zum Opfer gab und damit er jeden Tag, er ist Emmanuel, jeden Tag mit uns ist und vergewissert uns, dass wir ankommen, wenn wir an der Rede bleiben. Und es lohnt sich, wie schon gesagt, es lohnt sich, die ersten 11 Kapitel auch nochmal, kann man auch mal in einem Zug lesen. Ja? Also nochmal anschauen und ja, ich rufe euch dazu auf. das zu lesen. Macht es mal, ja, aufgrund der Erbarmungen Gottes. Der letzte Satz in Kapitel 11, der bildet eigentlich die Brücke zu diesem Kapitel, zu diesem 12. Kapitel. Nicht? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Ewigkeit. Ja. Die Menschen der Welt sagen, zu mir alle Dinge. Hier, das ist gut, wenn alles zu mir kommt. Ja. Und das soll umgekehrt sein, dass wir Gott die Ehre geben. Und darum geht es auch in unserem Leben, Gott die Ehre zu geben. So, jetzt komme ich zu meinem ersten Punkt. Ja. Wir müssen unseren Lebensstil überdenken. Unser Lebensstil. Frage: Was macht ihr morgens? Ich möchte jetzt keine Antwort, das könnt ihr für euch beantworten. Ich hätte auch fragen können: Habt ihr heute Morgen schon gegoogelt? Oh, noch niemand, habe ich das Gefühl, ja. Ja, gut. Es ist ein Unterschied, ob wir darüber nachdenken, was wir alles gleich am Morgen, wenn wir aufwachen, oh ja, was liegt denn heute alles an, was mache ich denn heute? Oder ob wir so wie der Psalmbeter, wie Mose im Psalm 90, spricht zum Herrn, sättige mich am Morgen mit deiner Gnade. Das sagt er am Ende des Lebens, am Ende der Wüstenführung, sättige mich mit deiner Gnade. Damit wirklich der Morgen der Gnade aufdämmert, ja, damit die Gnade sichtbar wird. Was ist eure, was ist unsere Option, satt zu werden? In unserer Multi-Optionsgesellschaft. Ständig neue Angebote, in jeder Hinsicht, Produkte, Reisen, Essen, Trinken, Ratgeber, diese Optionen zu bedenken und zu entscheiden, geschieht in unserem inneren Menschen. Die Entscheidungen fallen in unserem Herz. Unser Herz ist unser Verstand, der logisch nachdenkt und nachfragt auch, was soll ich jetzt machen? Ja, oh, schnell. Und manchmal scheint es gibt das optimale Angebot. Nur wenige Stunden oder nur wenige Tage. Und da muss man schnell machen und entscheiden, was soll ich machen? Ich bin hin und her gerissen. Aber die klugen Strategien der Werbeleute, die ziehen mich dann doch über den Tisch. Und ich sage, okay, ja, das muss ich haben. Das ist jetzt so ein skizzenhaftes Verhalten, ja, was ich gerade so geschildert habe. Aber mehr oder weniger bestimmt es unser Leben auch. Aber die Bibel sagt ganz klar, so ein Leben nach dem Fleisch ist ein Leben für die diesseitige Welt und ja, ein Leben nach dem Geist ist Leben für die jenseitige Welt, die Heilswelt in Christus. Und ich denke, du bist in Christus, wenn du glaubst. Ja. Du bist an der Rebe und holst den Saft und hast die Möglichkeit, wirklich auch die Kraft auch zu haben, manches eben zu sagen Nein oder eben auch Ja. 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 Ja, wir brauchen Anschluss. Wir müssen Anschluss haben an der Rebe. Und unser Lebensstil sollte nach oben ausgerichtet sein. Paulus stellt uns da einen übernatürlichen Lebensstil vor. Ja. Es geht nicht mehr so, wie die Welt will, nach Wohlergehen, nach Streben, Essen trinken, Musik hören, Filme ansehen und sich zu zerstreuen und so weiter. Ja. Wenn also das geschehen ist, dass Gott ein so großes Heil auch als Voraussetzung geschaffen hat, damit wir unseren Denksinn verändern können, dann müssen wir gehorsam folgen und uns darauf einlassen. Jesus sagt es selber, ja, als eine Frau ihn anspricht und sagt glücklich diejenige, die dich gesäugt hat, ja, so ähnlich. Und er sagt aber gewiss, doch glücklich die das Wort Gottes hören und befolgen. Also das ist eine andere Priorität. Durch die Erbarmungen rufe ich euch auf, eure Leiber darzubringen. Ja, bringt die Leiber. Habt ihr es schon mal gemacht? Habt ihr schon mal dem Herrn gesagt, hier ist mein Kopf, nimm mein Denken, was da drin ist, meine Gedanken, ja, und meine Augen, ja, nimm sie und halte sie, oder meine Ohren. Was können wir alles Tolles hören? Manchmal am Nachbartisch, wenn wir irgendwo sitzen, oh, was die Leute da alles erzählen, ja, oder was wir sehen manchmal, boah, grandios. Aber wir müssen unsere Augen auch halten, ja, und was packen wir an, ja, mit unseren Händen, ja, mit unseren Beinen, Füßen, wo laufen wir hin? Manchmal in die falsche Richtung, manchmal auch an Orte, die wir lieber nicht sehen sollten. Und das soll nicht sein. Also bringt ganz bewusst eure Leiber, wie gesagt, man kann am Kopf anfangen, durch bis zum Fuß und sagen, Herr, das gehört alles dir. Mein Leib, der nach außen strahlen soll, ja, der dich einfach bezeugen soll und zeigen soll. Ja. Den inneren Menschen sieht man ja nicht. Aber uns außen sieht man, wie wir agieren. Ja. Wir können schimpfen und wir können auch freundlich sein. Ich habe gestern auch, normalerweise begegnet es mir nicht, ich war auf dem Fahrrad noch und, nee, vorgestern, ja. Und habe eine Runde gedreht und da denke ich auch, was ist heute los? Die Leute grüßen ja alle. Ich habe auch gegrüßt, ich grüße meistens zuerst und meistens laufen Leute vorbei. Ja. Wenn man im Norden ist, dann sagen die alle Moin. Ja. Man läuft und auf einmal kommt ein, den kennt man gar nicht, ja, oder diejenige Person, Moin. Und hier im Schwabenland, ja, hallo, grüß Gott, guten Morgen. Ja, selbst in den Straßen manchmal, ja, also wo man wohnt, also das, ja, so ist es, gut. Aber unser Körper ist Gefäß unserer Seele und ihr seht ja auch, wie ich agiere hier, ja, ich manövriere mit Händen und Füßen, ja, die Füße seht ihr nicht, aber ja, aber ich bin so jemand, ja, der kann jetzt nicht so jetzt dastehen und sagen, okay, ich sage euch ganz locker jetzt so, was ich sage, lehne mich zurück. Ich brauche Bewegung. Am liebsten, ja, würde ich auch hin, wahrscheinlich würde ich ganz nervös und unruhig hin und her laufen, wenn es nicht das Pult gäbe. Ja, aber gut. Also es ist sehr wichtig, dass wir dem Herrn einfach unseren Körper hingeben und sagen, ja, hier, was kann ich tun heute? Wie kann ich jemanden grüßen? Auch natürlich bezeugen, ja, natürlich. Das ist ja auch was, wenn meine Zunge, ja, ist ja ein schlimmes Organ, nicht? Das weiß ja Jakobus, dass wir unsere Zunge kaum im Zaum halten können. Ja, Leben nach dem Fleisch, unser Lebenswandel und Alltag soll nicht mehr von Leidenschaften und Sünde bestimmt werden. Ich habe mir mal notiert, mach dir mal eine Liste auch, ja, über die, das sind eigentlich Hindernisse, ja, um die Veränderung mitzumachen. Ohne, und jetzt setzt du was ein, Punkt, 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 könnte ich nicht leben. Wenn ich meine Gedanken schweifen lasse, denke ich automatisch an Punkt, Punkt, Punkt. Und dann siehst du schon, oh, das muss ich korrigieren. Da stimmt irgendwas nicht. Ne? Wenn ich einen Wunsch frei hätte, die Geschichte von vorhin, ja, wenn ich nur einen, also nicht einen ganzen Wunschkatalog, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mich für, gibt ja dieses Märchen auch mit den drei Wünschen, und dann, oh, hätte man nur gewusst, ja, was wichtiger wäre. Dann würde ich mich für entscheiden. Oder der Mensch oder die Sache, die mir am meisten am Herzen liegt, ist, was? Ich weiß, dass Gott von mir will, dass ich meinen Leib hingebe. Würde ich mal einsetzen. eigentlich, ich weiß, aber das muss vom Kopf auch in die Hände und Füße gehen. Ja. Ich habe dann hingeschrieben, aber ich kann nicht. In dem Fall. Ich kann nicht. Das darf man dem Herrn auch sagen. Ich kann nicht. Herr, hilf mir. Ich kann nicht. Ja, und dann kommen wir zum Punkt 2. Ich hoffe, ihr könnt noch. Ja. Was hindert mich, dass ich mich verändern kann? Was hindert mich? Wo ist der Fels, der mir im Wege steht? Und ich glaube, ich bin es. Ich bin es selbst. Wenn ich mein Ziel in mir suche, dann finde ich nichts. In mir ist nichts. Ja, wenn ich mich, heute ist ja Meditation groß geschrieben. Ja. Wenn ich meine, ich könnte meditieren und könnte dann finden, was dran ist und wie ich verändert werden kann und dass ich, was weiß ich, das ganze Weltall umarmen kann, ja, dann werde ich nichts finden. Und wenn ich was finde und sage, oh, ja, jetzt weiß ich, jetzt ist es dran, ja, dann werde ich irgendwann mal feststellen, das war es doch nicht. Und der nächste Wunsch steht an, das nächste Ziel steht an und ich werde weitersuchen, ich werde nichts finden. Ja. Und ja, unser Ziel liegt draußen. Nicht nur draußen, es liegt droben. Ja. Besser gesagt, im Schwäbischen heißt es ja Doane. Ja. Also da lang, nein, da lang, nach oben, ja. Da lang geht's mit dem Ziel. Und das kann man sich ganz einfach merken. Ihr könnt auch Griechisch lernen. Jetzt Taano heißt es im griechischen Text. Taano, Doane, ist ziemlich ähnlich. Ja? Doane. Welche Ziele hast du in deinem Leben? Hast du die Doane oder hast du was anderes? Ich weiß nicht, wer Dave Hunt kennt. Als man ihn gefragt hat, welche Ziele hast du in deinem Leben, sagt er, ich habe keine Ambitionen. Ich möchte am liebsten entrückt werden. Ach, das ist auch schon ein schönes Ziel. Das ist Doane. Das ist da oben. Ja. Ja. Aber es gehört viel Weisheit dazu. Ja. Genau das, was wir wissen im Herzen, dann auch so weiterzugeben. Ich stehe manchmal auch im Gespräch vor einer Person und denke, ah, wie kriegst du jetzt die Kurve? Ja? Manche Leute können erzählen und da kannst du kaum irgendwie so reingrätschen. Ja? Es gehört viel Weisheit dazu, wirklich den Menschen, die wir lieben und um die wir uns auch kümmern, wirklich auch zu sagen, was wirklich zählt. Ja? Für alle Engländer und Australier und Amerikaner, weiß ich nicht, ob die unter uns sind. Jesus ist der Life Changer. Das müssen wir immer auch uns im Blick halten. Ja? Er ist der Life Changer, der unser Leben verändert. Und das, Aber wir leben in einer nicht-biblischen Welt, in einer Welt, einer weltlichen Gedankenwelt. Ja? Und auch manche Christen beziehen ihr Wertebewusstsein mehr aus der Welt als aus der Bekehrung. Nicht das Auto, das Kleid da im Schaufenster. Und das ist ein Traum. Oh, ja. Oder aus der Arbeit. Nur wenige Beispiele. Es gibt viele Beispiele. Ja? Dass man sozusagen seine Identität, die Quelle der Identität ist für viele die Arbeit. Ja? Ich würde sagen, mehr als 50% der Leute, also nicht Christen nur, aber auch für Christen. Ja, die Dinge, an die wir unser Herz hängen, ja, die entziehen sich dann langsam unserer Kontrolle. Die fangen an zu führen, zu herrschen über uns. Und das ist die Gefahr bei erdgebundenen Schätzen. Ja, dass sie uns packen und sagen, so, jetzt geht's aber da lang, wo ich will und nicht, wie du willst. Ja, wir Menschen sind für Anbetung geschaffen. Und das sieht man immer wieder auch diejenigen, die Religion aus ihrem Leben heraus treiben, die beten an, die wollen anbeten. Und es ist ein aktives Streben auch, ja, das das Herz bewegt. Und Anbetung prägt alles, was wir tun und sagen und wie wir leben. Unsere Identität liegt in Christus. Jetzt könnte man vieles sagen. Ja. Ich habe mir über eine Seite aufgeschrieben, auch Jesus selber sagt ja auch, ohne mich könnt ihr nichts tun, was ewigen Bestand hat. Ja. Und das wissen wir auch. Ja. Das wissen wir, was wir in Christus haben. Wir haben die Befreiung vom Zorn Gottes, die Erbarmung, Römerbrief. Ja. Wir haben inneren Frieden, Ruhe, auch in meiner Seele. Ein Gott zum Vater. Ein Gott zum Vater. Echte Kindschaft durch den Glauben. Wir haben den besten Seelsorger, den wir haben können, wenn wir nur uns wagen, auch ihm alles hinzulegen. Jede Bitte, jede Schwierigkeit, jeder Schmerz, jede Sorge, jede Not. Ein Führer im Leben. Ja? Ein Gott, der mich sieht. Er ist unser Friede. Er ist unser Friede. Und er gibt uns Weisheit in Entscheidungen, wenn ich ihn darum bitte. Und er gibt sogar das Wissen über seine Pläne. Ja, wir wissen nicht genau den Zeitpunkt, aber das Wissen über seine Pläne im Universum und den Sinn und das Ziel in unserem Dasein. Und wir sind mit vielen Geschwistern verbunden. Das ist schon großartig, auch in der Corona-Zeit, ja. Auch wenn man sich fern ist, aber wir sind mit vielen Geschwistern auch im Herzen verbunden und freuen uns auch an, ja, und wissen auch, dass sie dran denken. Wir denken auch an viele Geschwister, wir denken an die Gemeinde, an die Ältesten, an die, die Verantwortung tragen hier. Und das ist auch mal schön. Ja, jetzt hätte ich noch einen Punkt 3. Wie können wir uns ändern? Das stellt nämlich in dem zweiten Vers auch vor, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene ist. Dein Denken bestimmt dein Leben. So wie du denkst, so ist dein Leben, so wird dein Leben verlaufen. Ja? Wenn du denkst, oh ja, egal, heute, ja, lassen wir mal alles, ja, sehen, schauen wir mal, wie es so schön heißt, ne? Dann hast du kein Ziel, ja, dann wirst du auch, dann wird es auch auf dich zukommen, was zukommt. Ja, und das ist der, dann auch der Unterschied. Wir sind auf dem richtigen Pfad, wenn wir das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene dann auch suchen, und dann sind wir auf einem schmalen Pfad. Ja. Ein Philosoph, Robert Spemann, werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen, der lebt auch nicht mehr. Der hat in München einen Lehrstuhl für Philosophie gehabt. Der hat mal gesagt, zum richtigen Leben gehört das klare Bewusstsein, dass wir mit allem, was wir tun, jedem Wort, jeder Geste, jeder Lektüre, jeder Fernsehsendung, jeder Unterlassung, könnte auch noch alles Mögliche hinzufügen, ja, etwas Unwiderrufliches in der Formung unserer Selbst tun. Ich würde noch ergänzen, unserer geistlichen Formung tun. Und erstaunlich, ein Philosoph, er war Katholik, ja, dem war dieser Vers bewusst, dem war er ganz klar. Ja. Und das, was du außen aufnimmst, mit den Augen, Ohren, mit direkt auch Essen, Trinken, das beeinflusst dich. Ja. Wenn du Worte des Lebens aufnimmst, beeinflusst dich. Und wenn du was anderes aufnimmst, beeinflusst dich auch. Ich hätte auch gleich die Frage in eine Frage verwandeln können, also den Vers, ja. Wie kann ich erkennen, dass ich mich der Welt gleichstelle? Ja, wie kann ich das erkennen? Und ja, was formt mich denn? Also, wenn ich auf der Couch liege und Chips esse, dann entsteht die Form. Ja. Unweigerlich, ja, wenn ich nichts mehr tue. Ja. Sie müssen nichts weiter tun, als nur auf der Couch liegen, heißt es da. In Geschäftsbedingungen heißt es anders manchmal. Ja. dann formt es, ja, dann nehme ich Form an. Wenn ich ins Sportstudio gehe, dann nehme ich auch Form an. Ja, ich könnte, also man könnte viele Beispiele nehmen, ja. Aber das ist das, was ich auch sagen sollte, dass das, was ich tue, was ich unterlasse, das formt mich auch. Ja, das muss ich mir bewusst sein. Ja. Und jetzt, wie können wir uns geistlich formen? Wie können wir uns geistlich formen? Wir sind, wenn wir in ihm sind, ja, dann können wir uns ändern. Ja. Manchmal sagen wir, ja, ich bin halt so, ich kann mich nicht ändern, ich bin so. Nein, ein Christ, der muss sagen, ich kann mich ändern. Wenn der Herr es will, ich kann mich ändern. Punkt. Ja. Jesus ist unser Vorbild. Er sagt, ich tue, was ich beim Vater sehe. Das heißt, er hat sein ganzes Wesen im Blick. Sein ganzes Wesen. Ja. Wir haben es oftmals nicht, aber wir müssen uns darum kümmern, was Gott für uns bedeutet. Wir haben es gesungen, Gott ist so groß und so mächtig und so stark, singt man auch mit den Kindern. Wir haben ein schönes Lied heute Morgen, ein anderes Lied gesungen. Ja, und das müssen wir immer und immer wieder auch im Blick halten. Ja. Aber bei Jesus war der Vater in seinen Gedanken präsent. Ja. Und David sagt es auch im Psalm 16, ich habe den Herrn stets vor Augen. Und das müssen wir üben auch. Sein Wort vor, im inneren Menschen, sein Wort vor Augen haben. Damit wir das auch dann sagen, oder im Psalm 121 heißt es, ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wenn der Himmel und Erde gemacht hat, dann kann er auch mein Problem lösen, wenn er will. Ja. Ja. Lassen wir doch die Offenbarung unseres Herrn den Motor für unsere Herzen sein. Und ein Dichter schrieb, die erste Frucht der Liebe ist das Nachdenken über Gott. Wer verliebt ist, dessen Gedanken weilen stets beim anderen. Und wer Gott liebt, ist vom Nachsinnen über ihn entzückt, ist hingerissen, nicht mehr von den Moden der Welt, sondern von ihm hingerissen. Ja. Und im Psalm 139 heißt es, ich erwache und bin noch bei dir. Ja, was hilft uns noch? Nachsinnen. Es hilft uns Einsamkeit und Stille. In einer hektischen Welt, wo wir nicht zur Ruhe kommen, wo die Umgebung immer laut ist, ja, ja, die Nachbarn feiern, die sind laut, dann lärmt der Bohrhammer, ein Auto, ein Motorrad, ein was weiß ich, und Leute, die schwätzen dann auch irgendwie mal und man kommt manchmal nicht zu deinen Gedanken. Ja. Ja, das ist eine einfache Übung, die Seele zu pflegen, in die Einsamkeit und Stille zu gehen. Ja. Ich hatte einen Chef gehabt, der hat einen vollen Terminekalender gehabt. Wenn der vom einen Gebäude ins anderen gelaufen ist, braucht er mindestens 5 Minuten. Diese 5 Minuten standen nicht im Terminkalender, da stand der nächste Termin drin. Das geht gar nicht. Also der Terminkalender war so dicht und so zu. Und das belegt uns im Kopf und in unserem Herz, dass es keinen Platz mehr gibt. Und das ist ein großes Manko. Ein Riesenmanko. Wenn wir da, und wir können im Grunde dem Zerstörungsprozess dieser Welt nur entfliehen, wenn wir uns da rausnehmen. Jesus hat das täglich gemacht. Der hat täglich auch sich rausgenommen. Ich bin heute Morgen auch sehr früh aufgewacht, ja, und habe gedacht, ach Herr, ich hätte noch gerne 2 Stunden geschlafen. Und jetzt bin ich müde. Wie soll ich da predigen? Ja? Und erfrische mich, dass es geht, dass meine Gedanken auch zustande kommen und zusammenkommen. Ja? Und er hat es gemacht. Ich hoffe, ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht selber beurteilen. Ja? Aber ja, aber wir müssen uns für einen bestimmten Zeitraum, also die gerade im Berufsleben stehen, ja, das ist wie Krieg, ja. Früher hat man gesagt, ein Krieg, die Jahre, verlorene Jahre, ja, verlorene Jahre, so unsinnig im Krieg, ja, das sehen wir jetzt auch wieder im Krieg, so unsinnig ein Krieg ist, ja, es sind verlorene Jahre. Und es sind auch verlorene Jahre, wenn man im Beruf steht und sich nicht mehr um die Familie kümmern kann. Ja, weil von früh morgens, die Kinder schlafen noch, bis spät abends, die Kinder schlafen schon wieder. Und keine Zeit für die Frau. wenn dann Männer, heute ja auch Frauen, dann nach Hause kommen und nur im Hamsterrad sind, dann muss die Gemeinschaft mit dem Herrn einfach auch mangeln. Das ist ein großes Manko. Und durch Gebet, ja, wir haben es auch, ich glaube, ein Lied war es auch mit Gebet, ne? Vorhin, oder? Gell, da war da, ja, ja. Ja, und wir werden Hilfe bekommen für unsere täglichen Aufgaben. Ich habe das früher auch nicht so geglaubt, als ich noch im Beruf habe. Also am Anfang im Beruf habe ich gedacht, ja, ja, ich weiß, ich muss beten, aber ich muss auch selber was machen. Ja? Da kam so ein dummer Spruch eigentlich, ja, ich weiß gar nicht mehr, wer zusammenkommt. Also das, was du selber machen kannst, das brauchst du nicht dem Herrn anbefehlen. Nein, nein, das ist nicht so. Es klingt zwar banal, dann, aber es ist nicht so. Auch die kleinen Dinge interessieren ihn. Ja. Was immer du erreichst in deinem Leben, das wirst du auf deinen Knien erreichen, im Gebet. Was immer du erreichst in deinem Leben, das wirst du auf deinen Knien erreichen. Wenn ihr euch nichts merken könnt, nichts mehr merken könnt und nichts, merkt euch diesen Satz. Die Beziehung zum Herrn ist das Wichtigste in unserem Leben. Und das Auswendiglernen. Ich habe mich länger gefragt, ja, in Josua 1,8 steht dann ein Vers, dieses Buch des Gesetzes soll nicht in deinem Mund weichen und du sollst darüber nachsinnen Tag und Nacht, damit du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist, denn dann wirst du auf dem Weg Erfolg haben. Tatsächlich Erfolg, ja. Und dann wird es dir gelingen. Da habe ich gedacht, wie kommt das Gesetz in meinen Mund? Wie kommt das Gesetz in meinen Mund? Das steht doch hier. Wie soll das Gesetz in meinen Mund kommen? Ja, indem ich es aufsage, indem ich es auswendig lerne. Ja, aber es tut uns so not, so schwer, dass wir uns Zeit nehmen, auswendig zu lernen. Und manchmal nehmen wir uns zu viel vor, auch auswendig zu lernen. Manchmal, es reicht ein Satz. Und wenn du den in 3 Tagen nicht auswendig gelernt hast, dann lernen halt in 7 oder in 10 Tagen auswendig. Aber überleg mal, wenn du nur nicht 360 Verse auswendig kannst, sondern eben nur 60, also in alle 6 Tage 9 Vers, das ist schon was, ne? Ja, Schluss jetzt. Also ich fasse nochmal zusammen. Die Hingabe zum Dienst ist für uns eine ständige Aufgabe. Und die Mahnung in Römer 12,2, auch nicht nach den Maßstäben auch der gegenwärtigen Welt sich zu richten, sondern sich von Gott verwandeln zu lassen. Das ist aber keine Metamorphose, das klingt so im Urtext. Wir werden kein Schmetterling, wenn wir deswegen uns verwandeln lassen, sondern unser Herz wird verändert, beinhaltet, dass sich das Ablegen falscher Werte und falscher Verhaltensweisen und das Ablegen der rechten Verhaltensweisen nicht nur bei der Bekehrung auch geschieht, sondern sie geschieht unser ganzes Leben. Traurig, aber schön. Ja. Wir brauchen einfach die, ja. Und es ist dafür angelegt, dass wir Menschen, die in diesem Leben Gott durch Jesus als Menschen, die wir in diesem Leben Gott kennengelernt und begonnen haben, ihm zu vertrauen, dass wir dem Rest der Welt dann auch sagen, was wirklich wichtig ist. Und die herrliche Zukunft, auch aufzeigen. Ja. In Epheser 13 1,13, da steht 13 und 14. Ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. So, und jetzt kommt's. 14. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe und auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Wenn du eine Anzahlung machst, weil du unbedingt irgendwas haben möchtest, dann ist das schon eine Zusage. Ich will's, ich hol's ab, wenn es fertig ist, und dann zahle ich den ganzen Preis. Oder wenn ich es gekriegt habe, dann zahle ich den ganzen Preis. Und so macht es Gott mit uns. Er gibt uns den Heiligen Geist als Anzahlung. So ist es so. Er gibt uns den Heiligen Geist als Anzahlung, um uns auf unser Erbe auch aufmerksam zu machen. Ja? Sucht, was droben ist, wo der Christus sitzt, zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, und nicht auf das, was auf der Erde ist. Dafür loben und preisen wir ihn. Amen.